Ein einfaches Mahl in einem Obergemach in Jerusalem, mehr scheint es auf den ersten Blick nicht zu sein. Doch in dieser Nacht verdichtet sich die ganze Geschichte von Gottes Erlösung, das letzte Passa der alten Ordnung geht nahtlos in das erste Mahl des Herrn über. Aus der Erinnerung an den Auszug Israels aus Ägypten wird die Feier des wahren Passalammes, das für die Sünden der Welt stirbt. Zwischen Brotbrechen und Kelchtrinken öffnet Jesus seinen Jüngern die Augen für einen gewaltigen Wechsel, ein altes Heißhandeln Gottes erreicht seinen Höhepunkt und eine neue Wirklichkeit von Bund, Leben und Gemeinschaft beginnt. Vom Passa zum Mahl des Herrn, der Wechsel der Haushaltungen. Im Obersaal von Jerusalem begegnen sich zwei Welten. Noch feiern die Jünger mit Jesus das vertraute Passa, das Israel seit 2. Mose 12 durch die Jahrhunderte getragen hat, um der Rettung aus Ägypten zu gedenken. Das Blut des Lammes an den Türpfosten, das hastige Essen mit gegürteten Lenden und Stab in der Hand, all dies war eine mächtige Erinnerung daran, dass Gott sein Volk unter Gericht hindurchgeführt und herausgelöst hat. In 2. Mose 12 heißt es, dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Dieses durch das Blut geschützte Mahl war der Anfang einer Geschichte, Gott nimmt sich ein Volk heraus, um inmitten dieser Menschen zu wohnen und durch sie auf der Erde zu handeln. Das Passa ist der Tisch, an dem Israel seine Identität als befreites Volk empfängt. Nachdem der Herr Jesus ein Fest in Bethanien genossen hatte, nahm er am Passafest teil und setzte dann sein Abendmahl als Ersatz für das Passa ein. In der Geschichte von Gottes Ökonomie war dies das letzte Passafest, denn von da an wurde das Passafest durch den Tisch des Herrn ersetzt. Das macht deutlich, dass die alte Heißzeit durch eine neue Heißzeit abgelöst worden ist. Gerade in diese vertraute Form hinein stellt der Sklavenerlöser in der gleichen Nacht etwas Neues. Markus berichtet, und während sie aßen, nahm er Brot und segnete es, und er brach es und gab es ihnen und sagte, nehmt, dies ist mein Leib. Dann nimmt er den Kelch und spricht von seinem Blut des Bundes. Die alte Gabe liegt noch auf dem Tisch, aber ein anderer Inhalt tritt hervor. Das Passa hat auf ein Lamm gezeigt, nun sitzt das wahre Lamm selbst mitten unter den Jüngern, kurz davor, für uns als Passa geschlachtet zu werden, wie später erläutert wird. In seinem einfachen Handeln, Brot nehmen, danken, brechen, geben, Kelch nehmen, danken, reichen, vollzieht sich ein Wechsel der Haushaltungen. Die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten wird von der Gegenwart desjenigen durchdrungen, der uns aus der Macht der Sünde und des Todes herausführt. Wer an seinem Mahl Anteil hat, befindet sich nicht mehr bei einer bloßen Vorschattung, sondern in der Gegenwart der erfüllten Wirklichkeit. Am Tisch des Herrn berührt das Herz Gottes uns nicht nur als Richter, der verschont, sondern als Erlöser, der sich selbst gibt. Dies zu erkennen, macht das Mahl zu einem Ort tiefer Dankbarkeit und stiller Freude. Wir sitzen an einem Tisch, an dem die alte Geschichte des Volkes Gottes weitergeschrieben und in eine neue Heißzeit hinübergeführt wird, hinein in die Gemeinschaft des Königreichs Gottes, in dem er neu trinken wird mit den Seinen. Wenn Jesus in derselben Mahlzeit das Passa vollendet und sein eigenes Mahl einsetzt, wird sichtbar, wie Gott Geschichte macht. Er bricht nicht einfach ab, sondern erfüllt, vertieft, vollendet. Was in Ägypten als Rettung aus der äußeren Knechtschaft begann, findet am Kreuz seine innere Vollendung, Befreiung aus der Herrschaft der Sünde, aus der Fremdheit Gott gegenüber, aus der Vereinzelung. Darum ist das Mahl des Herrn nicht ein nostalgisches Zurückschauen, sondern eine lebendige Teilnahme an seinem gegenwärtigen Wirken. Wer Brot und Kelch empfängt, lässt sich in diese heißgeschichtliche Bewegung hineinziehen, vom Zeichen zur Realität, von der Verheißung zur Erfüllung, von der bloßen Erinnerung zur unmittelbaren Gegenwart des Sklavenerlösers, der sich uns in Tod und Auferstehung mitteilt. In dieser Spannung von Erinnerung und Gegenwart wächst im Verborgenen der neue Mensch heran, eine Menschheit, die aus der Gnade lebt und für das Königreich Gottes geformt wird. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und während sie aßen, nahm er Brot und segnete es, und er brach es und gab es ihnen und sagte, nehmt, dies ist mein Leib. Das Bewusstsein des heißgeschichtlichen Wechsels am Tisch des Herrn befreit da, wo Frömmigkeit nur noch Wiederholung geworden ist. Wer sieht, dass das Passa im Mahl des Herrn seine Erfüllung gefunden hat, beginnt jede Feier nicht als religiöse Pflicht, sondern als Berührung mit der lebendigen Geschichte Gottes zu verstehen. So wächst eine stille, aber feste Erwartung, inmitten schlichter Zeichen führt Christus uns immer tiefer in die Wirklichkeit seines Todes, seiner Auferstehung und seines Reiches hinein und formt uns zu Menschen, die zu seiner neuen Heilszeit passen. Blut, Bund und Kelch, unser unwiderruflicher Anteil an Christus. Wenn Jesus den Kelch nimmt und sagt, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, legt er eine verborgene Linie der Schrift frei. Im alten Bund wurde der Bund förmlich durch Blut in Kraft gesetzt. In 2. Mose 24 liest man, wie Mose das Buch des Bundes vorliest, das Volk antwortet und dann Opferblut nimmt, den Altar und das Volk besprengt und sagt, siehe, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat. Blut war das Zeichen, zwischen Gott und seinem Volk steht eine ernsthafte, aber verlässliche Ordnung des Umgangs. Doch diese Ordnung war vorläufig, an Tiere gebunden, an ein Volk, an einen irdischen Dienst. Sie konnte Schuld zudecken, aber nicht das Herz verwandeln. Diese neue Praxis des Neuen Testaments besteht darin, des Sklavenerlösers zu gedenken, indem man das Brot isst, das seinen für seine Gläubigen gegebenen Leib bezeichnet, und den Kelch trinkt, der sein für ihre Sünden vergossenes Blut bezeichnet. Das Brot bezeichnet das Leben Gottes, das ewige Leben, und der Kelch bezeichnet den Segen, nämlich Gott selbst als ihren Anteil. Am Tisch im Obersaal kündigt Jesus einen Bund an, der all dies übersteigt. Der Hebräerbrief fasst es mit nüchterner Klarheit, Christus ist Mittler eines besseren Bundes, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Sein Blut erfüllt nicht nur Forderungen, es eröffnet eine neue Wirklichkeit, Sünden werden vergeben und nicht mehr gedacht. Das Gesetz Gottes wird in Herz und Sinn geschrieben, Gott selbst stellt sich seinem Volk als Gott zur Verfügung. Für uns erscheint dieser Bund in einer erstaunlich einfachen Gestalt, als Kelch, der gereicht wird. Der Psalmist nimmt dieses Bild auf, wenn er bekennt, den Kelch des Heils will ich nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Das, was im Himmel als ewiger Bund gilt, kommt in unserem Alltag als gefüllter Becher an, tragbar, trinkbar, empfangbar. So verbinden sich Blut, Bund und Kelch zu einem Ganzen. Das Blut ist der Preis, der im Verborgenen bezahlt wurde, der Bund ist die Zusage, die im Herzen Gottes festgelegt ist, der Kelch ist die erfahrbare Form, in der uns dieses Ganze erreicht. Paulus nennt ihn den Kelch des Segens, den wir segnen und fügt hinzu, dass er die Gemeinschaft des Blutes Christi sei. Das bedeutet, wer aus diesem Kelch trinkt, steht nicht mehr unter dem Kelch des Zornes, sondern unter einem unwiderruflichen Zuspruch der Gnade. Christus hat, wie es in Johannes 18 anklingt, den Kelch angenommen, den der Vater ihm gegeben hat, und ihn bis zum Grund geleert, damit uns die Schale des Heils gereicht werden kann. Im Licht dieses Kelches wird deutlich, dass unser Anteil an Christus keine fragile Stimmung, sondern ein durch Bund und Blut gesicherter Besitz ist. Diese Gewissheit macht still, aber auch mutig, wir leben aus einem Becher, den niemand mehr aus seiner Hand und aus unserer Hand schlagen kann. Wer so auf den Kelch des Mahls schaut, beginnt auch das eigene Leben neu zu deuten. Schuld bleibt nicht länger eine dunkle, unbestimmte Last, sondern wird in die klare Bewegung des Blutes Christi hineingenommen, das für viele vergossen wurde. Die Zukunft erscheint nicht mehr als eine offene, unsichere Fläche, sondern als Raum, in dem die Verheißungen des Bundes sich Schritt für Schritt ausfalten. Und selbst die alltäglichen Segnungen, Trost, Bewahrung, kleine Freuden, tragen im Licht des Kelches eine andere Farbe, sie sind Ausdruck dessen, dass Gott selbst unser Teil geworden ist. So wird der Kelch am Tisch des Herrn zu einem stillen Zentrum, von dem hier ein Leben in Dankbarkeit, Vertrauen und innerer Festigkeit wächst. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, siehe, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat über alle diese Worte. Die Verbindung von Blut, Bund und Kelch schafft einen Raum der inneren Sicherheit, in dem Vertrauen wachsen kann. Wer den Kelch als sichtbare Form des Bundesbegleiters versteht, lernt, Schuld nicht zu relativieren, sondern sie unter das wirksame Blut Christi zu stellen und seine Zukunft in den verlässlichen Händen des Bundesgottes zu sehen. So entsteht eine stille, aber tragfähige Gewissheit, alles, was Christus erworben hat, kommt als gesegneter Anteil in unserem Leben an, nicht, weil wir stark glauben, sondern weil er sein Blut gegeben und einen unerschütterlichen Bund gestiftet hat. Brot und Leib, hineingenommen in den mystischen Leib Christi und den neuen Menschen. Das Brot, das Jesus in Markus 14 in die Hände nimmt, ist zunächst unscheinbar. Doch in seiner Deutung öffnet sich ein weites Feld: Nehmt, dies ist mein Leib. Dieser Leib steht an der Schwelle zum Kreuz. Er wird gebrochen werden, nicht nur, damit eine Prophezeiung erfüllt ist, sondern damit das göttliche Leben, das in ihm wohnt, freigesetzt wird. Jesus hatte zuvor gesagt: Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird auf keinen Fall hungern, und wer in mich hineinglaubt, der wird gewiss niemals Durst leiden. In seinem irdischen Leib war dieses Brot des Lebens gleichsam eingeschlossen. Durch den Tod hindurch wird es ausgeteilt, damit viele Menschen innerlich davon essen können. Das Mahl des Herrn steht darum im Licht dieses Geheimnisses, das gebrochene Brot weist zurück auf das Kreuz und zugleich voraus auf das Leben, das in Auferstehung ausgeteilt wird. Das Brot auf dem Tisch des Herrn ist ein Symbol für den Leib des Herrn, der für uns am Kreuz gebrochen wurde, um sein Leben freizusetzen, damit wir daran teilhaben können. Indem wir an diesem Leben teilhaben, werden wir der mystische Leib Christi, der ebenfalls durch das Brot auf dem Tisch bezeichnet wird. Wenn wir daher von diesem Brot essen, haben wir die Gemeinschaft des Leibes Christi. Paulus greift diese Linie auf und vertieft sie. In 1. Korinther Kapitel 10 Vers 17 heißt es: Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Das eine Brot auf dem Tisch bezeichnet also nicht nur den hingegebenen Leib des Herrn, sondern zugleich den einen Leib Christi, der aus allen Erlösten besteht. Indem der Sklavenerlöser sein Leben hingibt, entsteht etwas Neues, ein mystischer Leib, der in der Geschichte sichtbar wird, aber in seinem inneren Wesen aus der Auferstehung stammt. Wer von dem Brot isst, hat Anteil an Christus selbst und wird zugleich in diesen Leib hineingenommen. Es entsteht eine Gemeinschaft, die tiefer reicht als jede natürliche Zugehörigkeit, denn sie ist Lebensgemeinschaft, ein Leib, viele Glieder, genährt von demselben Brot. Aus dieser Perspektive zeigt sich, wie eng das Mahl des Herrn mit dem neuen Menschen verbunden ist. Epheser 2 beschreibt, wie Christus aus Juden und Nationen in sich selbst einen neuen Menschen geschaffen hat. Kolosser 3 fügt hinzu, dass in diesem neuen Menschen Christus alles und in allen ist. Der mystische Leib und der neue Mensch sind zwei Blickrichtungen auf dieselbe Wirklichkeit. Christus vergrößert sich in einer Menschheit, die sein Leben trägt und seinen Willen ausdrückt. Am Brot des Mahls wird diese Wirklichkeit anschaulich, viele Hände, die dasselbe Brot empfangen, viele Lebensgeschichten, die sich unter demselben gebrochenen Leib sammeln, und doch ein Leib. Was nach außen als kleine Versammlung erscheinen mag, ist in der Perspektive Gottes ein Ausdruck seines universalen neuen Menschen, der für das Königreich Gottes zubereitet wird. Wenn das Brot auf dem Tisch in diesem Licht gesehen wird, verliert das Mahl des Herrn seine Reduktion auf reine Erinnerung oder individuelle Stärkung. In jedem Brechen des Brotes erinnern wir uns an den leidenden Leib des Sklavenerlösers, aber wir sehen zugleich den gewachsenen Leib Christi vor uns, eine Gemeinschaft von Erlösten, die aus demselben Leben leben. Diese Sicht korrigiert sowohl isolierte Spiritualität als auch flache Gemeinschaftskultur. Sie führt in eine Haltung, in der man sich selbst als Glied in einem größeren Ganzen versteht, getragen vom Leben Christi, angewiesen auf die anderen, mitverantwortlich für den Ausdruck des Leibes. Im stillen, gemeinschaftlichen Essen des Brotes wird so ein Lebensstil eingeübt, der auf den neuen Menschen hin ausgerichtet ist, auf jene Menschheit, in der Christus alles erfüllt und durch die er sein Königreich sichtbar machen wird. Und während sie aßen, nahm er Brot und segnete es, und er brach es und gab es ihnen und sagte: Nehmt, dies ist mein Leib. Jesus sagte zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird auf keinen Fall hungern, und wer in mich hineinglaubt, der wird gewiss niemals Durst leiden. Die Sicht auf Brot und Leib als Ausdruck des mystischen Leibes Christi und des neuen Menschen verändert den inneren Standort, von dem aus Gemeinschaft erlebt wird. Wer das Mahl des Herrn so versteht, sieht sich nicht mehr nur als Einzelner, der gestärkt werden möchte, sondern als Glied, das aus Christus lebt und mit den anderen zusammen seinen Leib darstellt. Daraus wächst ein stilles Ja zu dem Weg, auf dem der Herr auch durch Begrenzungen und Spannungen hindurch seine Gemeinde formt, in der Gewissheit, dass das eine Brot, von dem alle essen, genügt, um den neuen Menschen für sein Königreich hervorzubringen. Herr Jesus Christus, wir beten dich an als das wahre Passahlamm, das für uns geschlachtet wurde, und danken dir für dein Blut des Bundes, durch das uns Vergebung, neues Leben und ein unerschütterlicher Anteil an Gott selbst geschenkt sind. Lass uns das Mahl des Herrn nicht oberflächlich feiern, sondern immer tiefer in die Wirklichkeit deines Todes, deiner Auferstehung, deiner Gegenwart und deines mystischen Leibes hineingeführt werden. Stärke unseren Glauben, wenn wir Brot und Kelch empfangen, und vertiefe in uns die Gewissheit, dass wir zu deinem Leib gehören und Teil des neuen Menschen sind, den du für das Königreich Gottes bereitest. Tröste die Müden, richte die Zweifelnden auf und erfülle unsere Gemeinschaft mit der Freude darüber, dass du den Kelch des Zornes für uns geleert hast und uns nun den Kelch des Segens reichst. Bewahre uns in dieser Hoffnung, bis du wiederkommst und mit uns neu trinken wirst im Königreich deines Vaters. Amen.